Vision 45, die Entwicklungshelfer
für deine zweite Lebenshälfte.
Hallo und herzlich willkommen zum Vision 45 Podcast mit Markus
und mit Kirstin. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich auch.
Ja, ich freue mich auch, dass ich so ein rasend geniales Umfeld habe, in dem du natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielst. Und ich habe es, glaube ich, schon länger nicht mehr erwähnt, dass du überhaupt die Schöpferin von Vision 45 bist, die Ideengeberin. Und die führt uns dazu, dass wir heute schon wieder eine Podcast-Folge aufzeichnen. Das ist großartig.
Das ist fantastisch, ne?
Ja, finde ich.
Also, dass wir es schaffen, Podcast-Folgen aufzuzeichnen. Und zwar auch nicht so wenige, ist nicht so schlecht. Wir nähern uns tatsächlich schon der Anzahl an Podcast-Folgen, die ich in meinem anderen Podcast hatte. Hm. Und dann aus verschiedenen Gründen mit diesem Podcast, der ohnehin als 10-teilige Miniserie geplant war und dann aber in meinem Kopf zu einem, es ist ein Neverending-Projekt geworden ist, dann nach 14 Folgen dann doch eingestellt, ich ihn eingestellt habe, aus Gründen. Ja, also bald sind wir bei 14.
Cool.
Das ist schon ganz schön gut.
Wir arbeiten dran.
Ja, und unser Thema heute ist das Thema Umfeld. Das ist nicht so ohne. Wir haben da echt, also wir haben eben, eigentlich hätten wir das Mikro anschalten sollen und einfach unsere Diskussion darüber in der Vorbereitung auf die Folge, auf diese Episode aufnehmen sollen.
Das stimmt.
Da haben wir echt alles gesagt. Und ich wollte das auch tun und dann klang das Mikro aber wieder so komisch, was mir nochmal zeigt, dass auch mit einem Profi-Mikro, aber mit einer nicht Profi-Software, sondern nur so einer semi-professionellen Aufnahmesoftware, das alle vielleicht auch nicht so optimal ist. Mein Rechner ist heute, glaube ich, in hitzefreiem Modus. Der wollte eben schon so zweimal neu gestartet werden. Und ja, so viel zum Thema Umfeld, ne? Also auch da, kein professioneller Podcast, wenn kein professionelles technisches Umfeld vorhanden.
Aber ich bin ja froh, dass du eben Rechner und nicht dieses C-Wort gesagt hast.
Damit das, diese zaubernde Assistenz.
Das C-Wort.
Das C-Wort?
Ja.
Was ist denn das?
C-O-M-P-U-T-E-R.
Ach so, das Wort, ja, das damit Wort, auf das meine Alexa.
Damit die bezaubernde Assistentin, die auch im Umfeld hier in diesem wunderbaren Büro ist, dass die nicht reagiert hat, das ist ja auch schon mal was.
Das, ja, hab ich mal gehört, soll manchmal passieren. Die mischt sich immer noch ein und sagt, hab kein Netz, kein Netz. Wir sind Junkie auf Entzug. Ja, Umfeld. Also das technische Umfeld fehlt. Und wir haben überlegt, was wir über das Umfeld erzählen und haben dann nochmal so überlegt. Also ich habe dann gesagt, mein Umfeld ist heutzutage ein ganz anderes als vor 20 Jahren. Wie war denn das bei dir?
Das hat sich auch ganz massiv verändert. Also ich glaube, als wir eben schon darüber gesprochen haben, es gibt irgendwie so ein paar Menschen oder eine ganz Kleinigkeit von Menschen, die du irgendwie ganz, ganz lange Zeit in deinem Leben behältst. Dass du ein paar behältst, die du mitnimmst, sozusagen auch in jeden neuen Lebensabschnitt. Mhm. Aber es gibt halt auch Lebensabschnitte, die dein Umfeld gefühlt gar nicht mitmachen kann, darf, will, keine Ahnung. Das sind irgendwie ein paar auch hinten runtergefallen, das ist so.
Ich glaube, am krassesten hat sich mein Umfeld verändert, als es von der Schule ins Studium ging. So, da bin ich gar nicht so weit weggezogen. Das waren nur 50 Kilometer. Hm. Aber ich habe, mit wem verbringt man als Erstsemester seine Zeit? Mit all den Leuten, die auch Erstsemester sind und das Gleiche studieren meistens.
Ja, ich finde das in der Schule sowieso ganz spannend. Da hast du ja leider ein Umfeld, das du dir nicht wirklich aussuchen kannst. Also du hast natürlich zu dem einen mehr und zu dem anderen weniger Kontakt, aber du bist da natürlich erstmal in so einer Jahrgangsstufe mit 100 Leuten zusammengeschaufelt, die alle da sind, weil sie halt in dieser Jahrgangsstufe sind.
Ja, und wenn man mal guckt, bevor es so in Jahrgangsstufen, also in der Oberstufe ist es ja so, da ist man eine Jahrgangsstufe, aber vorher ist man ja im Klassenverbund. Und ich erinnere mich daran, dass ich ganz, ganz wenig Freundinnen hatte, die nicht in meiner Klasse waren.
Das war ja, also wer in A war, der hatte natürlich keine Freunde in B oder C.
Nein.
Um Gottes Willen. Also das waren natürlich auch irgendwie gepflegte kleine Feindschaften, die man da geführt hat.
Deshalb war das auch, glaube ich, den Eltern zum Teil schon sehr wichtig, dass die Kinder, die in der Grundschule zusammen in einer Klasse waren, dass sie auch in eine Klasse auf der weiterführenden Schule kamen. Also, damit die weiter befreundet bleiben konnten.
Ja, das ist es heute auch noch, glaube ich.
Heute glaube ich noch mehr.
Dass es vor allem wichtig ist, dass das Kind dann also auch mit anderen Kindern in die nächste weiterführende Schule geht.
Ja.
Definitiv, damit das Umfeld stabil bleibt.
Ja.
Ich habe da auch einen ganz spannenden Input gekriegt von meiner Schwägerin, die in einer internationalen Schule in Den Haag arbeitet, die schon auch dafür sorgt, dass so in der Vorschule schon die Lehrer der Schule vorgestellt werden. Damit sozusagen das Umfeld trotz des Wechsels von Vorschule auf Schule gefühlt stabil bleibt. Damit ich schon die Leute kenne, mit denen ich dann zu tun habe. Also da, die sorgen schon ganz toll dafür, dass das Umfeld für die Kinder möglichst stabil bleibt. Das finde ich einen ganz coolen Gedanken dabei.
Ja, super Gedanke. Und das erinnert mich daran, als mein Patenkind eingeschult wurde. In der Klasse gibt es ganz wenig Jungs und also zwei Drittel Mädchen, ein Drittel Jungs. Und die Mädchenmamas, die sich ja auch schon dann kannten, weil die Kinder kamen dann aus einer Kindergartengruppe und so in die Schule, hatten im Vorfeld schon alles abgecheckt und hatten schon beschlossen, wer nebeneinander sitzen würde. Und es gab ein großes Drama, also Drama im Sinne von Gespräch der Grundschullehrerin mit den Müttern, weil sich die Mütter so zerstritten hatten, weil die Kinder sich einfach anders hingesetzt hatten, als die Mütter das geplant hatten. Weil das Umfeld nicht das war, was die Mütter für ihre Kinder ausgesucht hatten.
Ja.
Riesenthema.
Krass.
Ja, fand ich auch, fand ich echt witzig.
Also wir merken, das Thema Umfeld hat schon Einfluss sozusagen in Kinderjahren.
Ja, und es geht im Leben ja auch so weiter, ne?
Mhm. Bist du denn noch mit irgendjemandem befreundet aus deiner Kindheit? Irgendwie Grundschule oder irgend sowas?
Nee, das hat tatsächlich schon nicht mal mehr mein Studium überstanden. Ich habe noch wohl Kontakt gehabt zu meinen Freunden aus der Schulzeit. Aber das hat sich dann irgendwann verloren.
Hm.
Sicherlich auch deshalb, weil die schon zu Schulzeiten immer sehr paarfixiert waren. Also sie waren immer sehr darauf, also es war immer das Ziel, einen Partner zu haben und bloß keine partnerlosen Zeiten zu haben. Und ich war da komplett anders. Und habe mich deshalb dann auch, als ich angefangen habe zu studieren, ganz anders orientiert. Und irgendwann habe ich dann relativ schnell zu Beginn meines Studiums, also hatte ich in meinem Studium dann meine Freunde gefunden, habe ich begonnen zu arbeiten nebenher. Und dann hatte ich noch zusätzlich diesen Freundeskreis von meinem Nebenjob, der eigentlich ein 30-Stunden-Job war. Damals ging das noch. Und dann hatte ich also so zwei Umfelder, die sich auch nicht überschnitten haben. Und die einzige Überschneidung im Umfeld war tatsächlich eine Freundin, die das Gleiche studierte wie ich, aber an einer anderen Fachhochschule, an einer anderen Hochschule, und in dem gleichen Laden arbeitete wie ich, aber in einer anderen Abteilung, aber im gleichen Haus wohnte wie ich.
Hm.
Haben wir zufällig festgestellt. Und dann haben wir uns angefreundet, weil wir da die Überschneidung hatten. Aber sonst waren auch meine studentischen Freunde von meinen Studentenjobfreunden, die hatten eigentlich keine Berührungspunkte. Waren halt unterschiedliche Umfelder.
Bei mir war das auch so. Also tatsächlich der Wechsel von der Schule ins erste Leben. Ich bin ja relativ fix zur Bundeswehr gegangen.
Mhm.
Und im Augenblick, wo du den Stempel Soldat auf dir hast,
ja,
guckt dich natürlich dein Umfeld auch schon mal mit Argusaugen an und findet das zum Teil auch befremdlich,
ja,
was du denn da tust und warum du dich dann gerade in dieses Umfeld begibst. Ich habe dann auch noch Russisch gelernt damals und habe auch noch, ich habe dem bösen Feind beim Fliegen zugehört und habe gelauscht, was sie denn so gemacht haben. Und das ist dann irgendwann für alle, die es da noch mal in dem Umfeld früher gab, lustigerweise auch schon beim 10-jährigen Abi-Fest, das wir dann gefeiert haben, einfach zu merken, so, da bin ich irgendwie so ein Exot, der dann auch noch bei der Bundeswehr studiert hat und solche Geschichten. Also da war ich irgendwie ganz weit raus.
Mhm. Und als du dann von der Bundeswehr weggegangen bist, da hat sich doch dein Umfeld bestimmt auch noch mal komplett verändert, oder?
Klar. Also das war auch irgendwie eine ganz spannende Zeit. Das ist genauso, Ich habe da sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich auch mit meinem alten Umfeld der Bundeswehr furchtbar zügig nicht mehr furchtbar viel anfangen konnte. Das war total spannend. So nach dem Motto Uniform ausgezogen und gefühlt den Anzug angezogen, um im Business unterwegs zu sein. Damals eine Firma gegründet und in dieses Trainingsbusiness eingestiegen. Und da wusste das Umfeld von früher auch nicht mehr furchtbar viel mit mir anzufangen.
Ja.
Also das, da war ich dann irgendwie ganz, ganz fremd. Ich war innerhalb meiner letzten Einheit so ein bisschen der Exot. Ich war sogenannter Truppenoffizier, während das da so eine Gruppe von Fachoffizieren war, die alle deutlich älter als ich waren und meistens im Dienstgrad auch noch ein oder zwei Stufen unter mir. Ich war schon Hauptmann und die da drunter waren Leutnant und Oberleutnant. Mhm. Da gab es nur ein paar Hauptleute mit dabei und da bist du halt jünger und fällst da schon irgendwie raus aus der ganzen Geschichte. Also da bist du auch sozusagen nicht untergleichen. Spannenderweise, obwohl du die gleiche Aufgabe ausführst. Und dann war ich irgendwie aus der ganzen Geschichte raus und zack war ich dann im Business.
Mhm. Ich war ja schon immer so ein Exot. Ich war ja irgendwie schon immer anders als alle anderen. Aber ich hatte trotzdem immer ein Umfeld und das Umfeld war tatsächlich auch immer so dem, was ich gerade hauptsächlich gemacht habe, angemessen. Als ich dann aufgehört habe zu studieren, da wurde, also das merkt man vielleicht auch, wenn man in eine neue Stadt fährt, wohnt, Quatsch. Wenn man in eine neue Stadt zieht, da, und zwar nicht nur zum Studium, sondern um dort zu arbeiten, dann ist es oft sehr viel schwieriger, Kontakte zu schließen. Und wenn man das Glück hat und nette Kollegen hat, dann sucht man sich das Umfeld erst einmal da. Und ansonsten, wie macht man Kontakte in einer fremden Stadt? Man geht seinen Hobbys nach, möglichst in irgendwelchen Vereinen oder Kursen, in der Hoffnung, da Menschen zu finden, die so sind wie man selber, die gleichen Interessen haben. Und es ist total normal.
Klar.
Das ist der Lauf der Dinge, das ist üblich, das so zu tun, oder?
Ja, also wenn du jetzt irgendwie eine neue, etwas größere Stadt gehst, gibt es meistens im Bereich Social Media, bei Facebook oder wo auch immer, eine Gruppe, wo du dann guckst, so zugereist in der Stadt, damit du dann auch Leute findest, die auch zugereist sind in der Stadt und sich genauso einfinden müssen wie du und dann schaffst du dir damit erstmal ein Umfeld.
Wir haben eine Bekannte, die ist hier nach Dortmund gezogen, der Liebe wegen. Und hat aber gesagt, das passiert ihr nicht, dass sie sich nur auf ihren Partner verlässt. Und ja, die ist da ganz systematisch vorgegangen. Die hat auf Kleinanzeigen von Clubs und Stammtischen geantwortet, die Kontakte suchten. Die ist in Vereine gegangen. Die hat Menschen auf Facebook angeschrieben, die hier wohnen. Ist in Dortmund-Gruppen gegangen und die hatte innerhalb von 6 Wochen, die hat mich dann angesprochen und hat gesagt, kann ich mal vorbeikommen, wollen wir uns mal treffen? Also die war da sehr zielstrebig und die hatte innerhalb von 6 Wochen, kannte die mehr Leute in Dortmund als ich und ich bin hier seit 3 Jahren, aber halt oft nicht da, beruflich bedingt. Und dann ist sie wieder weggezogen nach einiger Zeit und dann war der Kontakt komplett weg. Und ich war erst ein bisschen irritiert, aber im Prinzip hat sie es genau richtig gemacht, weil du brauchst dein Umfeld da, wo du bist.
Da, wo du bist, ganz klar. Und die lässt sich übrigens auch ganz herzlich grüßen.
Danke.
Bin mal gespannt, ob die Person jetzt gerade weiß, über wen wir, dass wir über sie sprechen, wenn sie diese Folge irgendwann mal hört. Ich habe tatsächlich gemerkt, das Umfeld ist auch eine ganz spannende Geschichte, als ich meine Wingwave-Ausbildung gemacht habe.
Ja.
Da fühlte ich mich ganz am Anfang außerordentlich fremd in dem Kreise derer, so als Verkaufstrainer. Mit Menschen, die auf einmal Leute coachen und so ganz empathische Fähigkeiten haben. Und das war am Anfang auch ein ganz bizarres Erlebnis, wo ich so denke, wo bin ich denn hier gelandet? Und mittlerweile bin ich ja nur lange noch selbst in dem Business und stelle fest, ja, ich bin jetzt auch Teil dieses Umfelds geworden. Wobei irgendwie mit dem Thema Verkaufen bin ich ja auch noch ein bisschen weiter außerhalb der Coaches, weil Coaches verkaufen sich oft nicht gern.
Aber das stimmt. Ich weiß noch, als ich habe dann ja irgendwann den Schritt gemacht, noch als Angestellte in die freie Wirtschaft zu gehen. Und da war das erste Mal mein Umfeld entsetzt, dass ich das gemacht habe. Ich bin ja Sozialpädagogin und ich war damals auch schon Trainerin und Coach in so einem halbsozialen Bereich bei einem Bildungsträger. Zielgruppe waren Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen. Und dann bin ich gewechselt zu einem Premium-Callcenter-Dienstleister.
Was? Du bist ins Callcenter gegangen?
Genau, das war die Reaktion. Und dann immer noch mit dem Nachsatz, du hast doch studiert. So, ich habe gedacht, ja, meine Kollegen auch. Das ist halt eine ganz normale Firma. Und das Produkt waren Callcenter-Dienstleistungen im Premium-Segment. Und das war, also das war da, das Umfeld war so, oh, geht gar nicht.
Das ist ja auch schockierend.
Ich glaube, meine Mutter hat sich dann zu dem Zeitpunkt immer gefragt, was sie falsch gemacht hat. Beide Kinder haben studiert, als erste in der Verwandtschaft. Beide Kinder haben sich selbstständig gemacht, obwohl meine Eltern, Maurer und Verkäuferin, das eben nicht haben. Und meine Schwester hat sich auf Strafverteidigung spezialisiert damals. Und ich bin ins Callcenter gegangen. So, alles falsch gemacht.
Für deine Mama gefühlt die Niederung der Juristerei. Ab ins Strafrecht.
Da gab es auch entsetzte Reaktionen.
Das kann ich mir vorstellen.
Meine Schwester.
Ja, da sprechen wir schon wieder über das Thema Eltern. Wie gehen die mit dem, was man beruflich macht, vor? Also mein Vater war völlig entsetzt, als ich ihm irgendwann mal erklärt habe, dass ein Chef bei der Bundeswehr mir noch angeboten hat, dass ich doch Berufsoffizier werden soll. Und ich dann gesagt habe, nee, will ich gar nicht. Das war für ihn völlig unvorstellbar. Das war so nach dem Motto, ich hätte einen krisensicheren Job auf Lebenszeit gehabt. Und allein diesen Schritt heraus aus diesem unfassbar sicheren Netz der Bundeswehr, du kriegst ja dann Geld schon bevor der Monat angefangen hat. Irgendwie 3 Tage bevor der Monat anfängt, hast du ja das Geld für den kommenden Monat schon sicher. Irgendwie am 28. gab es immer Kohle für den Folgemonat. Das fand ich ja schon spannend genug, mein Vater wahrscheinlich auch. Und er konnte sich das gar nicht vorstellen, dass ich aus diesem sicheren Netz aussteigen möchte.
Und es ist interessant, ne, was dann passiert, weil wir alle, also wir haben ja eben gesprochen, in welchen Situationen verändert sich das Umfeld. Und ich korrigiere mich, wenn du meinst, dass das nicht normal ist, sein Umfeld zu verändern, wenn man zum Beispiel umzieht. Und das heißt ja nicht, dass man die Leute einfach komplett austauscht, sondern das ist ganz natürlich, dass sich das verändert. Und jetzt bist du in der Situation und überlegst, was werde ich mit dem Rest meines Lebens anstellen? Soll es so weiterlaufen wie bisher? Nein, das möchte ich nicht. Und fragst das Umfeld, das dein altes Leben lebt, das du selber nicht mehr möchtest. Das ist unlogisch.
Ja, es wird eine spannende Erfahrung, die du auf jeden Fall machen kannst, wenn das Ganze passiert. Stell dich darauf ein, dass dein Umfeld dich nicht unbedingt unterstützt. Die wollen dich in den meisten Fällen genau so behalten, wie du bist. Ja. Die finden das toll, wie du bist. Die finden das auch wahnsinnig bequem, wie du bist.
Weil das es ist so vertraut, es ist sicher. Ich war kürzlich auf einem Seminar, ich weiß gar nicht mehr, wer das dann gesagt hat, aber der hat gesagt, wenn dir jemand sagt, bleib so, wie du bist, dann ist das eigentlich eine Beleidigung. Weil er dich davon abhalten möchte, dich zu entwickeln und zu verändern und zu wachsen.
Ja, es sei denn, du bist dafür bekannt, dass du dich stets und ständig veränderst und da sagst du, bleib so, wie du bist und veränder dich weiter.
Ja.
Das ist dann irgendwie noch der kleine Ritterschlag dabei, wenn das dann auch noch gewertschätzt wird. Aber ich glaube, das normale, die normale Reaktion oder das, der normale Duktus von bleib so, wie du bist, ist doch ein ganz, ganz anderer.
Das glaube ich auch. Und ich habe das, also mir fallen plötzlich ganz viele Beispiele ein. Da haben wir eben auch drüber gesprochen. Das fand ich auch ein interessantes Gespräch. Was passiert? Also ich bin ja übergewichtig und irgendwie immer mal mehr, mal weniger. Und ich habe schon sehr, sehr häufig Reaktionen erlebt, wenn ich abgenommen hatte. Und es ist ganz erstaunlich, weil ich habe dann gesagt, da gibt es dann so Sprüche wie, oh, darfst aber nicht noch mehr abnehmen, du wirst noch magersüchtig. Und ich mir denke so, naja, ich habe gerade 10 von 20 Kilo geschafft. Also wer mich anguckt, weiß, dass die Magersucht noch weit, weit entfernt ist. Und du hattest vermutet, dass das von anderen Übergewichtigen kommt?
Ja, das war meine Vermutung, dass es von anderen Übergewichtigen kommt, weil es könnte auch ein Zeichen dafür sein, ich kenne diese Reaktion auch, dass das von Menschen kommt, denen du damit so ein bisschen ihre eigene Schwäche vorführst. Und so nach dem Motto, wenn du gemeinsam mit ihnen schwach bleibst und du bleibst mit ihnen gemeinsam ordentlich übergewichtig, dann bleibt es für sie so normal, weil du bist, du gehörst ja immer noch mit dazu.
Aber tatsächlich war es bei mir, kam das von den schlanksten Frauen aus meinem Umfeld.
Das hat mich erschreckt.
Fand ich auch sehr interessant. Also vielleicht ist es so, dass die Intention dahinter war, sie soll so bleiben, wie sie ist, weil das behält, das lässt mein Umfeld stabil bleiben. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ist dieses, nicht, dass sie nachher schlank wird und vielleicht plötzlich toller aussieht als ich.
Ja, ich würde sagen, das ist so dieser Rivalitätsgedanke, den könnte es noch geben. Das ist das, was ich noch nachvollziehen könnte.
Mhm. Und einige Frauen haben mit richtig harten Bandagen gekämpft. Die haben dann gesagt, da würde ich aber aufpassen, nicht, dass du nachher deine Ausstrahlung verlierst. Nur weil du jetzt abgenommen hast. Und ich habe immer gedacht, was soll ein paar Kilo Fett mit meiner Präsenz zu tun haben? Oder dann habe ich wirklich drüber nachgedacht, hat Ausstrahlung was damit zu tun, wie viel Platz ich in einem Raum einnehme? Aber wenn ich richtig dick bin, dann passt auch kein anderer mehr rein. Dann hat sich das mit der Ausstrahlung auch, weil es kriegt ja keiner mehr mit. Also fand ich irgendwie auch komisch.
Krasse Reaktion auf jeden Fall.
Krasse Reaktion. Ja. Und mach dich gefasst auf noch krassere Reaktionen. Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat ihren Job gekündigt, um sich selbstständig zu machen, mit, ich glaube, Ende 40. Und da hat jemand aus dem sehr nahen Umfeld gesagt, das darfst du nicht, du darfst das nicht tun.
Das ist großartig, wenn sich Menschen dann noch ein Urteil darüber erlauben, was du darfst oder was du nicht darfst.
Ja.
Finde ich ganz fantastisch. Aber ich glaube, das hängt auch wieder mit der Angst zusammen, dieser Person vielleicht die andere Person zu verlieren.
Mit Sicherheit. Also ich glaube, dass die Absichten ganz oft sehr positiv sind.
Aber die Ausprägungen sind dann schon recht bizarr.
Das Ergebnis ist auch leider, also die Absicht, die erfüllt sich halt nicht. Ne? Also du wirst nicht glücklich bleiben, wenn du schon den Funken hast in dir, dass du was verändern willst. Und und ganz besonders übel ist das natürlich, wenn das Ganze aus deiner Familie kommt. Weil deine Familie kannst du nicht mal einfach so austauschen. Und ganz ehrlich, das will man ja auch meistens nicht. Eigentlich.
Eigentlich. Ich kenne auch Fälle, die würden noch gerne ihre Familie austauschen.
Ja. Und ich habe, ja, und ich glaube, dass aber diese Fälle ihre Familie austauschen möchten, weil sie erfolglos versucht haben, diese Familie zu verändern oder zu bekehren. Und das funktioniert in der Regel nicht. Und ich halte es damit zu denken oder so zu handeln, ich liebe meine Familie und ich suche mir mein Umfeld außerhalb meiner Familie sehr bewusst aus. Also ich liebe meine Familie und ich wähle meine Freunde.
Das ist ein wertvoller Tipp.
Ja.
Ein wertvoller Tipp, den du für dich mitnehmen kannst. Wähl deine Freunde, wähl dein Umfeld. Schau, wer dich unterstützt. Schau, wer dich supportet und wer Gedanken fördert, der was Größeres in dir sieht als du vielleicht. Und dich dabei gerne unterstützt, deine Vision in die Tat umzusetzen.
Naja, oder jemand, der in einer ähnlichen Situation ist wie du selbst und dich auf einer Ebene austauschen kannst. Und das heißt nicht, dass du jetzt plötzlich alle Freunde in den Wald jagen? Nee. Naja, dass du plötzlich alle Freundschaften kündigen sollst, sondern füge einfach andere Menschen deinem Umfeld hinzu. Und dann warte ab, was passiert. Also bei mir ist zum Beispiel immer passiert, dass dann eine Freundin gesagt hat, dass sie mit mir nicht mehr befreundet sein möchte, weil sie sich immer schlecht fühlt, wenn sie mit mir Zeit verbringt oder verbracht hat, also immer hinterher. Und ich dann wirklich wie vor den Kopf geschlagen war und gesagt, wieso das denn? Die gesagt hat, naja, du kümmerst dich halt um dich und deine Karriere und so. Und bei dir ist immer wieder, geht's weiter und du entwickelst dich. Und das ist bei mir nicht so. Und ich sehe jedes Mal, was ich leisten könnte oder was ich tun könnte, wie ich leben könnte, wenn ich mich auch trauen würde. Aber ich mache das eben nicht. Und dann war die Freundschaft beendet.
Was außerordentlich schade ist, weil ich finde es erstmal großartig, dass sie das erkennt, was da passiert.
Ich auch.
Das fand ich einen total coolen Prozess.
Also sie hat sich wirklich gegen sich selbst entschieden.
Traurig für die Person.
Ja, sehr. Sehr. Und ich habe auf sie eingeredet wie auf einen lahmen Gaul, aber das zog dann nicht, weil die Entscheidung war einfach.
Wenn es klar ist für sie, dass das so ist, dann ist es auch schwerlich, was zu bewegen.
Und das ist halt auch eine Entscheidung. Aber das kann eben auch passieren, dass jemand sagt, ich möchte mit dir keine Zeit mehr verbringen. Und dann ist es an dir zu entscheiden, was du tust. Ich habe für mich entschieden, ich mache mich für niemanden klein und ich verbiege mich auch für niemanden. Also ich sorge nicht dafür. Ich beschneide nicht mich, ich begrenze nicht mich, damit sich jemand anders besser fühlt.
Hm.
Das ist eine Entscheidung.
Ich habe so ein ähnliches Thema. mein Papa, irgendwann war mir ganz klar, er versteht das, was ich da tue, nicht, weder als Verkaufstrainer noch als Mentalcoach. Und ich glaube, die noch erschreckendere Erkenntnis war, interessiert sich auch nicht dafür. Was erstens erstmal vom Gefühl her kein Gutes ist. Mhm. Gerade wenn du irgendwie so als Sohn irgendwie immer um die Anerkennung deines Vaters buhlst und stellst fest, irgendwie geht das nicht. Auch da ist irgendwann eine bewusste Entscheidung zu sagen, es ist eine Baustelle, in die ich keine Energie mehr investieren möchte. Mhm. Auch wenn es Familie ist. Weil in dem Augenblick, wo ich sage, ich würde nur noch darauf investieren, dass mein Umfeld versteht und sich dafür interessiert, was ich tue, dann läufst du irgendwie gegen Windmühlen an und das passiert nichts. Das auch für dich da draußen, wenn du irgendwie feststellst, wer auch immer es ist, der die Windmühle ist, gegen die du anläufst, überleg dir, wie viel Energie möchtest du da rein investieren.
Und vielleicht gibt es da einfach eine friedliche Koexistenz.
Ja.
Ne? Also das entscheide dich gegen Familie, klingt so ein bisschen wie säg deine Familie ab.
Nee, das soll's auf keinen Fall sein. Entscheide für dich, wie viel Zeit du mit deiner Familie verbringen willst. Das ist, glaube ich, die Geschichte, weil sie sind manchmal in einer ganz anderen Welt gefangen. Und guck, wie lange und wie oft du dich damit auseinandersetzen kannst und willst und ob es dir wichtig ist, dein eigenes Thema und dein Visionsthema deiner Familie noch zu präsentieren oder nicht. Oder sag, du gehst einfach ganz normal mit den Dingen des Lebens um und besprichst das, was dein Ziel im Leben ist, lieber mit einem unterstützenden Umfeld.
Ich habe mal eine Klientin gehabt, die hat, also es ist natürlich blöd, wenn es deine Partnerschaft betrifft zum Beispiel und du deine Partnerschaft doch eigentlich behalten möchtest und dein Partner zieht nicht so richtig mit oder versucht dich da zu halten, wo du bist, entwicklungsmäßig. Ich hatte eine Klientin, da hat der Partner, ja, der war, also wie soll ich das sagen, ich glaube so ein bisschen passiv-aggressiv, könnte man sagen. Also er hat halt nicht mehr nachgefragt, was sie macht, wenn sie wieder mit einer tollen News nach Hause kam und hatte schlechte Laune und war muffelig und hat auch aufgehört, Sachen zu tun, die er sonst für sie getan hat und sie wusste, da ist irgendwas. Und hat das dann angesprochen, er wollte aber nicht so richtig rausrücken damit und hat dann irgendwann gesagt, naja, du sprichst ja auch nur noch mit anderen Menschen über das, was du da auf die Beine stellen willst und nicht mehr mit mir. Und dann war sie ganz erst stinksauer und dann hat sie leider festgestellt, dass er recht hat. Sie hat mit ihm tatsächlich nicht mehr darüber gesprochen. Und zwar, weil der eben ganz anders, also er hat ganz andere Themen gehabt. Und was dann im Gespräch, wir haben dann lange darüber gesprochen, was will sie denn? Also will sie ihn mitnehmen? Soll er mitmachen? Aber das sagt sie, das ist gar nicht seins. Mir ist es viel wichtiger, dass er da einfach emotional mit im Boot ist und mich auch emotional einfach stützt, weil ich manchmal einfach dann so erschöpft bin von dem, was ich alles geleistet habe und versucht habe und dass er mich dabei unterstützt, darauf Spur zu bleiben. Und das hat sie ihm dann gesagt. Und dann hat er gesagt, ich habe das Gefühl, du brauchst mich nicht mehr. Und das war eigentlich das Thema. Und sie hat sich dann darauf konzentriert, ihrem Partner zu zeigen, dass sie ihn sehr wohl braucht. Und damit hat das einfach auch wirklich richtig gut wieder funktioniert. Und das ist, glaube ich, etwas, eine sehr schwierige Situation, wenn der Partner versucht, dir deine Ziele, deine Vision auszureden und du willst aber in der Partnerschaft bleiben, weil ansonsten ist alles super. Ganz schwierig, aber auch da gilt, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht, wenn du genauer hinschaust und vielleicht mal 1, 2, 3 Schritte in den Schuhen deines Partners gehst, wirst du feststellen, dass in 98% aller Fälle Angst die Ursache für das bockige Verhalten ist.
Definitiv. Wenn du ein unterstützendes Umfeld haben willst, findest du das unter anderem hier bei Vision 45 bei uns in der Gruppe.
Ich glaube, wir haben schon 9, zum Zeitpunkt, die wir diesen Teil im Podcast aufnehmen, aber wahrscheinlich dürfen es mittlerweile mehr sein, wenn die Folge veröffentlicht wird. Du findest es bei uns in der Gruppe. Und du findest das Ganze, wenn du Seminare machst oder zu Events gehst, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, da findest du auch inspirierende Menschen oder zu Lesungen in Buchläden von Büchern, die sich mit dem Thema, das dich interessiert, beschäftigen. So was gibt es ja auch relativ häufig. Das ist auch noch ein ganz schöner Hinweis, glaube ich.
Ja, such dir das Umfeld, das dich unterstützt, das dich inspiriert.
Ich glaube tatsächlich, dass das Allerbeste, was du tun kannst, erstmal um ganz vorsichtig das Umfeld zu sondieren, ist, guck mal über die Suchfunktion in Facebook nach Gruppen zu Themen, die für dich auch interessant sein können. Es gibt auf Facebook Gruppen zu jedem Scheiß. Ja. Da wirst du was finden. Und vielleicht hast du Glück und es sind sofort auch Leute dabei, die vielleicht aus deiner Region kommen. Ansonsten, wofür gibt es Skype? Ja. Und nimm Kontakt auf mit denen. Und dann warte ab, was passiert. Es wird was passieren. Es werden mehr Leute, mehr Kontakte dazukommen. Aber dafür musst du ein Huhn sein. Und damit beziehe ich mich auf unsere letzte Podcast-Folge, Ente oder Huhn. Du musst darüber sprechen, weil sonst erfahren die Leute nicht, worum es dir geht.
Und die Leute werden nicht einfach beim Blick auf deine Stirn erkennen, welches Thema dich gerade bewegt.
Ja, genau. Ah, ich sehe an deiner Stirnfalte, du interessierst dich fürs Fallschirmspringen, Markus.
Echt, steht das da?
Ja.
Das ist ja fantastisch.
Ja, genau.
Aber ich glaube, du kennst mich ein ganz klein bisschen besser.
Das kann natürlich auch sein, dass es daran liegt.
Du gehörst zu meinem Umfeld, zu meinem wunderbaren Umfeld.
Das ist das Allertollste. Als ich bei Tobias Beck auf dem Seminar war, das erste Mal, der gesagt hat, sagt eurem Umfeld überhaupt gar nicht, was hier passiert ist. Die sind doch alle nicht so drauf wie ihr. Und ich habe nach rechts geguckt und nach links geguckt und habe gesagt, ja, mein Umfeld sitzt rechts und links in der Reihe neben mir. Was für ein Glück habe ich.
Das ist ein großes Geschenk, das mit besten Freunden machen zu können.
Ja, also, aber das ist auch so, wenn ich an mein Umfeld denke, vor 10 Jahren, das sah auch noch anders aus. Und ich würde gar nicht sagen, dass sich das so großartig verändert hat, aber schon so, da ist über die lange Zeit schon Veränderung drin. Und wenn du jetzt denkst, ah nein, ich kann mein Umfeld nicht ändern, weil dann bin ich herzlos oder was auch immer, dann schau mal zurück in dein Leben.
Wie viele Leute du da schon auch nicht mehr in deinem Leben hast.
Schau mal 20 Jahre zurück und vergleich mal, wer war damals in deinem Leben, wer ist es jetzt.
Und das verändert sich ganz, ganz, ganz massiv.
Garantiert.
Das fällt dir auf den ersten Blick nicht auf. Aber den Blick zurück und festzustellen, wie war denn das, als du gerade die Schule verlassen hast oder noch in der Schule warst? Wie war denn das, als du deine Ausbildung abgeschlossen hast? Wie war denn das, als du deinen ersten Job gestartet hast? Wie war denn das, als du das erste Mal in eine andere Stadt umgezogen bist? Mhm. Ich kenne da Leute, die ziehen in eine andere Stadt um, die halten da noch ihr altes Umfeld irgendwie ganz gut am Kochen, indem sie sagen, hey, komm mich doch in meiner neuen Stadt besuchen und haben dann irgendwie, gerade wenn sie in schönen, attraktiven Städten sind, eigentlich jedes Wochenende aus der alten Heimatstadt noch Besuch. Aber das ist, so wie ich das erlebe, ist das eher die Ausnahme. So gerade im ersten Jahr ist das vielleicht noch so stark am Start. Aber je länger du weg bist und je länger du nicht mehr vor Ort bist, desto eher ist es wahrscheinlich, dass sich auch dann dein Umfeld verändern wird.
Ich glaube, dass von solchen Menschen höre ich oft, dass sie sagen, ich kenne ja da, wo ich wohne, niemanden. Mhm. Also die fühlen sich dann auch oft nicht heimisch. Und das spricht eindeutig dafür, dass das auch das Umfeld wichtig ist, da zu haben, ob jetzt regional oder einfach mental, weil das bestärkt und Sicherheit gibt.
Ja.
Und es spricht auch nichts gegen zwei Parallelumfelde. Vielleicht einmal das alte und einmal das neue.
Ich glaube, man kann das parallel aufbauen.
Das glaube ich auch.
Garantiert.
Ja. Komm gerne in unsere Gruppe, wir freuen uns. Wir haben bestimmt coole Leute mit coolen Geschichten da. Und schau auf unserer Website vorbei.
Und da hast du die wunderbare Möglichkeit, uns ein Audio-Feedback zu geben.
Ja.
Findest du in quietschgrün am oberen Rand der Seite die Möglichkeit, drauf zu klicken und uns deine Voice-Nachricht zu hinterlassen, die wir, wenn du magst, auch gerne in einer unserer nächsten Folgen mit aufnehmen, kommentieren, besprechen, diskutieren.
Genau.
Komm zu uns auf die Fanpage Vision 45 bei Facebook.
Jawohl. Aber vor allen Dingen gucke in der Gruppe vorbei.
Ja. Schau auch bei Instagram mit rein. Ich glaube, da sind wir auch. Hm?
Ja, relativ frisch sogar.
Ich glaube, da ist erst ein Post drin. Wir gucken mal, wie wir das ein bisschen angeheizt bekommen.
Ja, da
das
ist kommt total natürlich spannend. Mehr.
Und ich glaube, wenn du diese Folge hörst, gibt es da doch schon mindestens den zweiten Post.
Bestimmt. Wir werden dafür sorgen, dass das so ist.
Und jetzt sagen wir einfach nochmal Danke. Schön, dass du dabei warst.
Hab einen wundervollen Tag. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.